Breitband-Topic.
In naher Zukunft können wir eigentlich immer döver werden, denn dann werden viele der uns umgebenden Geräte mitdenken. Sie wissen dann, wann wir zu Hause sind, in welchem Raum wir uns befinden. Sie wissen automatisch, ob wir Musik oder Nachrichten hören wollen und spielen dies genauso automatisch dort ab, wo wir uns aufhalten. Und unsere Türschlösser beispielsweise wissen dann, wer vor der Tür steht und wer wann nach Hause gekommen ist.
Ja, das klingt faszinierend auf der einen Seite, aber auch irgendwie ziemlich gruselig, oder?
Ja.
Also für die meisten Menschen klingt das wahrscheinlich auch noch sehr nach Science Fiction. Man muss aber sagen, das ist es nicht mehr. Unser Kollege Jochen Dreyer hat mit Menschen gesprochen, die schon heute in einem Haus leben, das für seine Bewohner mitdenkt.
Und eines meiner Highlights, das kann ich dir gerade noch kurz zeigen, da habe ich nämlich, warte mal, siehst du das? Ja, das ist sozusagen eine physische Klingel, wie man sie so kennt, und drunter ist ein Arduino, der das Signal aufnimmt, ne, und an das Haussystem weitergibt, sodass dann andere Sachen darauf reagieren können.
Stefan Noller ist Internetunternehmer und Fachmann für Online-Werbung und hat sein Haus zu großen Teilen intelligent gemacht. Bei einer kleinen Führung durch seine Räume in Köln, natürlich nicht physisch, sondern ganz smart, virtuell via Videochat, erklärt er die Funktion. Die Türklingel, die Benachrichtigung auf sein Handy schicken kann, wenn jemand vor der Tür steht. Die Fußbodenheizung für den Kaninchenstall im Garten, wenn die Temperaturen eisig werden. Die Heizung im Bad, die den Raum genau dann aufgewärmt hat, wenn er mit seinen Kindern in der kalten Jahreszeit vom Hockeytraining heimkommt. Das alles fing mit einem Umzug in das neue Haus an.
Wir sind nach Köln gezogen von Berlin, ne, und Haus renovieren lassen und hatten so eine Fußbodenheizung im Bad, wo dann der Elektriker so einen Standardcontroller in die Wand reingebaut hat, der völlig albtraumhaft zu bedienen war. Ne? Und in dem Moment dachte ich, das will ich weghaben, ne? Und mit einem Raspberry steuern. Ne? Das war sozusagen so die Idee. Das war auch irgendwie einfach ein toller Moment. Ja? So das Gefühl, weg mit dem Scheiß selber sozusagen die Kontrolle übernehmen.
Das Smart Home, das vernetzte Zuhause. Was Stefan Noller sich selbst baut, ist ein Riesen-Zukunftsmarkt. Immer mehr Geräte werden angeboten, die untereinander und meist auch mit dem Internet verbunden sind. Von der Glühbirne über die Heizung zum Auto. In Werbespots wird dafür mit Sicherheit oder dem Aspekt des Energiesparens geworben. Auch Marco Maas, Datenjournalist aus Hamburg, hat seine Wohnung smart gemacht. Über 100 Dinge sind bei ihm vernetzt. Er nennt sie deshalb seine Sensorenresidenz. Mit Energiesparen hat das allerdings herzlich wenig zu tun.
Die Geräte, die da betrieben werden, die haben in der Summe eine Energiebilanz, gerade auch wenn man die Herstellung dieser Geräte mit einberechnet, die abenteuerlich sind. Also ich möchte nicht mehr missen, was ich mir da zusammengebaut habe. Also einfach im Bett zu liegen und zu gucken, ist alles Licht aus, oder im Ausland zu sein und zu sehen, scheiße, das Fenster ist auf, aber die Heizung ist an und ich kann es von hier aus an- und ausmachen. In der Summe überwiegt dann doch der Spielcharakter und der Komfortcharakter.
Als Datenjournalist hat Marco Maas aber auch ein berufliches Interesse. Für eine kurze Artikelserie bei Spiegel Online analysierte er alle Daten, die seine Wohnung aufzeichnet. Die Ergebnisse sind gerade zu erschreckend. Wie seine Freundin und er zusammenleben, welche Gewohnheiten sie haben, wer wann in welchem Raum war oder nach Hause gekommen ist, all das lässt sich nachvollziehen.
Diese Geräte kommen auf jeden Fall in unseren Alltag rein, ob wir wollen oder nicht. Die übernächste Lampe und der übernächste Fernseher werden smart sein. Wir können diese Sachen nutzen, wir können sie auch wahrscheinlich mit Aufwand ausschalten, aber prinzipiell wird unsere Infrastruktur eine, die immer mehr smarte Geräte hat und damit natürlich auch dieses Datenproblem transportiert. Und was da wie mit wem zusammenfunkt, das ist für einen Laien überhaupt nicht absehbar.
Die ständige Beobachtung unseres Verhaltens in unseren Wohnräumen durch diverse Geräte, Computer und im Zweifel auch externe Unternehmen wird aber nicht nur unseren Energieverbrauch oder unsere Mediennutzung ändern, sondern auch das zwischenmenschliche Zusammenleben. Ist die jugendliche Tochter wirklich um 12 nach Hause gekommen? Das smarte Türschloss meldet es dem elterlichen Smartphone. Warst du wirklich allein, als ich beruflich auf Reisen war? Die CO2-Werte des Schlafzimmers erzählen eine andere Geschichte.
Teilweise ist es schon so, dass ich meine Freundin anchatte, wenn sie nach Hause kommt. Und wenn sie dann 20 Minuten nicht reagiert hat, dann frage ich schon, sag mal, wieso antwortest du eigentlich nicht? Und dieser Rechtfertigungsdruck ist etwas, was ich eigentlich ziemlich bedenklich finde.
In den Gesprächen mit den beiden Smart-Home-Pionieren fallen immer wieder Worte wie bedenklich, fragwürdig oder gruselig. Gleichzeitig sind beide aber hellauf begeistert von den technischen Möglichkeiten. Marco Maas hat beispielsweise gerade schon wieder 10 neue vernetzbare Dinge für sein Zuhause gekauft.
Faszination und Skepsis, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Und diese Ambivalenz herrscht auch bei uns hier im Studio. Interessant daran ist ja, dass solche Szenarien vor ein paar Jahren noch undenkbar waren. Nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich. Einer, der aber diese Entwicklung in der vernetzten Geräte kritisch hinterfragt, das ist der neuseeländische Medienkünstler Julian Oliver. Seine Werke, die sind gleichermaßen überwachungskritische Kunstobjekte und Werkzeuge für mehr Privatsphäre. Sein Cyborg Unplugged sieht aus wie ein Mini-WLAN-Router. Damit können Nutzer unliebsame Geräte aus dem eigenen Heimnetzwerk aussperren. Es ist so eine Art digitaler Wachschutz.
Ja, und ich habe Julian Oliver in seinem Berliner Werkstattatelier besucht. Das ist ein ehemaliges Ladengeschäft und es ist vollgestopft mit Werkbänken, Lötstationen und jede Menge elektronischer Bauteile und Computereinzelteile. Und an der Wand, da hängen zum Beispiel auch Skizzen seines Cyborg Unplugged. Und das Gerät haben wir hier bei Breitband vor knapp einem Jahr vorgestellt. Und deshalb wollte ich zuerst von ihm wissen, ob er die Funktion dieses Geräts mittlerweile auch auf Smart Homes ausgeweitet hat.
Yes, well, Cyborg Unplugged has been in continuous development.
Cyborg Unplugged ist stetig weiterentwickelt worden, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Es gibt mittlerweile auch andere Bedrohungsszenarien, denen Menschen ausgesetzt sind.
That represent a threat to people has also changed throughout. We're now seeing quite a problem in Airbnb.
Wir wissen zum Beispiel von Problemen bei Airbnb, wo Leute in den Wohnungen anderer Menschen unterkommen und ohne ihr Wissen von Dropcams und anderen kabellosen Kameras beobachtet werden. Cyborg Unplugged wird dadurch zu einer Art Sicherheitsgerät für Reisende. Ich habe noch mehr Kameras in Cyborg Unplugged eingetragen, die normalerweise für Heimüberwachung und so benutzt werden. Ich habe die hinzugefügt, damit sie wenigstens gefunden werden können, auch wenn sich die Benutzer vielleicht dann dagegen entscheiden, sie aus dem Netz zu entfernen.
Was halten Sie von den Smart-Home-Konzepten, ganz im Allgemeinen gesprochen? Wird dadurch unser Leben eher verbessert oder sind das Vorboten einer dystopischen Zukunft ganz ohne Privatsphäre?
I think it presents certainly a great deal of whole new challenges for privacy.
Ich denke, es gibt jede Menge neue Herausforderungen für Privatsphäre, falls wir Privatsphäre ernst nehmen wollen. Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was für ein Smart Home wollen wir haben? Wollen wir ein Dump Home oder wirklich ein Smart Home? Die Idee, dass Verbindungen immer gut sind, das ist eine typische Silicon Valley Idee, die sollte uns suspekt sein. Wir sollten uns fragen, wohin sind wir verbunden und warum?
So we can have a smart home that, for instance, hosts.
Wir könnten zum Beispiel ein Smart Home haben, das die Daten nicht in der Cloud, sondern bei uns zu Hause verwaltet. Es gibt keinen Grund, das nicht bei uns zu Hause zu tun. Es könnte also Smart Home Produkte geben, die die Daten bei uns vor Ort speichern.
Actually physically at the site, and then a person can connect to that home server when they are abroad.
Dann kann der Nutzer sich auch aus dem Ausland einloggen, wenn er mag, und schauen, ob zu Hause alles in Ordnung ist oder so und bestimmte Funktionen an- oder abschalten. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass das alles außerhalb des Rechtssystems, in dem der Nutzer Steuern zahlt, gespeichert wird, verwaltet von Leuten, die ihm fremd sind, für Zwecke, die er nicht kennt. Die Idee, dass Cloud und Smart Home zusammengehören, sollte uns allen suspekt sein.
The idea that the cloud is a necessary partner in crime, you might ask, in the smart home industry needs to be held in suspicion too.
Trotz aller Probleme und Datenschutzbedenken benutzen ja viele Menschen heute schon Smart Home Geräte, die zum Großteil eigentlich ausschließlich nur mit der Cloud funktionieren. Was glauben Sie, warum ist das so attraktiv?
Well, the cloud is purely a fixture of convenience.
Die Cloud ist einfach total bequem. Es gibt diese Idee, dass die Daten nicht lokal abgespeichert werden müssen, dass sich niemand drum kümmern muss. Das macht jemand anders, woanders. Die Leute denken nicht an diesen jemand und diesen Ort, wo die Daten sind. Wenn wir an die Cloud denken, schon dieses Bild ist total bevormundend, wie aus einem Kinderbuch, glauben wir, die gehört allen. Sie ist dort draußen, ätherisch, gehört zu einem anderen Land oder ist eigentlich deterritorialisiert, könnte man sagen.
But in fact, what a cloud service is it's someone else's computer.
In Wirklichkeit ist die Cloud ein Computer, der jemand anders gehört. Wir müssen uns also fragen, wo verbinden wir uns, warum hin und was speichern wir da auf fremder Menschen Computer? Die Cloud ist attraktiv, weil sie alles vereinfacht. Aber wir bekommen dadurch nicht zwangsweise den Komfort, den wir uns wünschen. Manchmal hat dieser Komfort einen hohen Preis und dieser Preis wird uns nicht kommuniziert.
Was sind die Kosten, die Sie da gerade angeführt haben?
You might see a representation of your power usage in the different light fixtures.
Vielleicht sehen Sie eine Repräsentation des Stromverbrauchs und die verschiedenen Lichtquellen, die Sie benutzt haben und dass Sie den Toaster angeschaltet haben oder den Ofen ein und wann das passiert ist. Aber es könnten noch viel mehr Daten gesammelt werden. Und diese Daten könnten korreliert werden mit Ihrem Erscheinungsbild und anderen Kontexten, wenn andere Geräte derselben Firma ihre Bewegungen aufzeichnen zum Beispiel. Das könnte für Versicherungsfirmen oder Arbeitgeber auch zukünftige interessant sein, die wissen wollen, wo sie herkommen, wo sie hingehen und die für den Zugang zu diesen Daten viel zahlen würden. Medizinische Daten könnten frei geteilt werden, wenn Firmen geh- und verkauft werden. All das passiert im Hintergrund und wir wissen nichts über diese Änderungen, diese Statusänderungen, könnte man sagen.
Kanzlerin Merkel hat Daten kürzlich als wichtigen Rohstoff des 21. Jahrhunderts bezeichnet und auf dem IT-Gipfel hat sie außerdem unterstrichen, dass der Datenschutz nicht die Oberhand gewinnen dürfe. Was sagen Sie dazu?
Well, to say that data as a resource is instantaneously a generalization and a dangerous simplification.
Zu sagen, dass Daten eine Ressource sind, ist eine Verallgemeinerung und gefährliche Vereinfachung. Das klingt, als ob Daten wie Luft und Wasser wären, also quasi etwas sind, das allen gehört. In Wirklichkeit gehören Daten eben nicht allen. Im Cyberpunk-Manifest wurde es 1993 sehr schön formuliert: Privatsphäre ist die Macht, uns der Welt selektiv mitzuteilen. Wir suchen aus, was wir wann preisgeben, aus unseren ganz eigenen privaten Gründen. Das ist eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen, selbst in Familien- und Freundesbeziehungen. Es gibt Dinge, die wir nur bestimmten Leuten mitteilen und anderen verschweigen. Wir wählen aus. Aber Daten zu verallgemeinern, darüber zu sprechen, als sei es eine Ressource, die der ganzen Welt gehört, unterminiert genau die Dinge, an denen wir uns erfreuen und seit Jahrhunderten erfreut haben.
Wie sollten Ihrer Meinung nach ganz grundsätzlich Geräte und Dienste aussehen und funktionieren, um diese Balance zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit bzw. Privatsphäre zu gewährleisten?
I don't even think there needs to be a compromise.
Ich glaube gar nicht mal, dass es einen Kompromiss zwischen Komfort und dem Erhalt der Privatsphäre braucht. Wie ich schon sagte, nichts hindert uns daran, alles zu Hause zu halten. Wenn die gesammelten Daten woanders gehostet werden und der Besitzer, der angebliche Besitzer der Smart-Home-Geräte keinen Zugriff auf diese Daten hat, dann ist das kein Eigentum. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns diesen Geräten gegenüber verhalten und wie viel Kontrolle wir über sie haben. Und das sollte bis dahin reichen, dass wir den Quellcode einsehen können, wenn wir das wollen. Wenn sich diese Eigentümerschaft nicht in unseren eigenen vier Wänden abspielt, lassen wir andere Menschen in unser Zuhause, ob wir wollen oder nicht.
Sagt Julian Oliver. Vielen Dank für das Gespräch. Das haben wir natürlich aufgezeichnet, wie man, glaube ich, auch hören konnte. Wie sieht eigentlich dein Zuhause aus, Christine? Smart, nicht smart oder ist dir jetzt völlig die Lust und das Interesse verloren gegangen nach diesem Gespräch?
Ja, mein Zuhause ist nicht besonders smart, aber ich muss ja voller schlechtem Gewissen sagen, dass ich über diesen Kühlschrank nicht hinwegkomme. Der ist ja so ein Insider tatsächlich für Medienleute, weil der immer erwähnt wird, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, wenn man beschreiben will, was ein Smart Home kann. Aber ich persönlich wäre gar nicht so uninteressiert daran, dass mir mein Kühlschrank sagt, was gerade fehlt. Also dass es so ein Tool gibt, was so eine automatische Inventur meiner Lebensmittel zu Hause macht, damit ich schon auf dem Weg von der Arbeit nach Hause weiß, was ich Einkauf oder was gerade als nächstes abläuft.
Also das ist natürlich wieder so dieser Punkt der Bequemlichkeit, den
Julian Oliver angesprochen hat. Total. Und ich kann natürlich sofort weiterdenken und mir nochmal über die Datensammelgeschichten dann Sorgen machen und finde es eigentlich auch nicht richtig gut. Aber wenn man sich schon so eine Zukunft ausspinnt, dann wäre das was mich interessieren würde. Bist du schon total smart?
Nein. Also es gibt halt so ein paar vernetzte Boxen bei uns in der Wohnung, die man so ansteuern kann übers Handy, aber das war es dann auch fast schon. Also dieses Bequemlichkeitsding kann ich total verstehen. Musik zum Beispiel immer und überall hören zu können, das ist schon irgendwie bequem. Und ich muss auch sagen, ich kann diese Kritik an dieser Cloud, alles in die Cloud auszulagern, die hatte ja Julian Oliver geäußert, die kann ich nachvollziehen. Trotzdem glaube ich aber, dass gesammelte Daten vieler Nutzer ganz grundsätzlich auch Erkenntnisse liefern können, die nützlich sein können, auch für die Gesellschaft. Also ich glaube, die Herausforderung, die besteht da eher darin, Daten A zu anonymisieren und auch zu verschlüsseln. Und beides ist ja bisher nicht wirklich der Fall. Und wenn, dann passiert das Ganze nur mangelhaft.
Aber wenn das weiterentwickelt wird, dann müsste ich auch nicht mehr so ein komisches Gefühl haben, wenn ich mir wünsche, dass jemand weiß, was ich wann wie einkaufe. Sehr, sehr gute Idee. Falls Sie noch mehr von Julian Oliver hören möchten, zum Beispiel wie die Cloud unser Verständnis von Besitz und Kontrolle verändert, dann verweisen wir gerne auf unsere Website breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort finden Sie das gesamte englische Interview mit Julian Oliver.